jetzt im Konzentrat. Gesprächsstoff. Das Talkmagazin. So.
Und da ist heute ein Karnevalist bei mir zu Gast, ein Ruhrgebietskarnevalist, Martin Kais, der Steiger vom Geierabend. Guten Tag, schön, dass du da bist. Willkommen bei Eldoradio.
Ja, ich fühle mich ja auch total wohl und Karnevalist ist ein sehr einschränkender Begriff, aber egal.
Weil du ein Multitalent bist. Du bist ja nicht nur Karnevalist, du bist Kabarettist, Journalist, Schreiber, Autor, Moderator.
Ja.
Wir wollen mal gucken, was wir alles aus dir rauskitzeln können in diesen nächsten zwei Stunden. Ich glaube, du bist gespannt.
Ich bin ziemlich aufgeregt hier in diesem Studio.
Ich bin auch gespannt. Herzlich willkommen. Ich bin Christian Beisenherz. Guten Abend zusammen, auch euch da draußen, beim Gesprächsstoff hier bei Eldoradio.
When you take a breath.
Knackpunkte.
Das ist die erste Aufgabe für jeden Gast hier bei Eldoradio im Gesprächsstoff. Die 10 Knackpunkte. Auch für Martin Kais, der heute da ist. Ich gebe dir 10 Stichworte mit der Bitte um eine kurze oder auch längere Reaktion.
Okay.
Humor.
Sollte man haben, ansonsten ist man kein Mensch.
Der Ruri.
Der Ruri ist ja eine Erfindung von Fritz Ekenga, setzt sich durch, toller Typ.
Der Ruri oder Fritz Ekenga?
Fritz ist auch ein toller Typ.
Metropole.
Ja, wenn man mal hier den öffentlichen Nahverkehr anguckt, im Ruhrgebiet sind wir keine.
Glück auf.
Ja, absolut toll. Finde ich klasse. Ist ein schöner Gruß. Ernst gemeint damals, als die Leute unter Tage waren. Finde ich klasse.
Pannekopp.
Ja, Pannekopp ist fast noch liebevoll. Eine Bezeichnung für Leute, die ein bisschen daneben sind. Beim Geierabend ein schwerer Orden aus 28 Kilo Schrott für Leute, die nicht ganz so toll sind.
Comedian.
Komisches Wort, ne? Also ist lange in Verruf gewesen. Mittlerweile holen die Comedians auf, weil sie gemerkt haben, dass Frau geht einkaufen, Mann kraut sich an den Eiern nicht ausreicht.
Heimkind.
Heimkind bin ich, ehemaliges, aber nicht eins von den arg Missbrauchten. Das war eine relativ kurze Karriere, aber wirkt sich auch auf das weitere Leben.
Montagsmaler.
Scheiße. Ja, mein erster Fernsehauftritt. Kindermannschaft Montagsmaler 1975 mit Frank Elstner.
Love Parade.
Love Parade bin ich nicht gewesen. Also hab mir die in Dortmund geklemmt und finde ich eines der grausamsten Ereignisse der letzten Jahre hier im Ruhrgebiet.
Und schließlich Zielabweichungsverfahren.
Zielabweichungsverfahren ist ein tolles Ding. Da geht es ja um dieses Kraftwerk in Datteln, wo man dann nachträglich Sachen halt, die nicht in Ordnung waren. Sollte jeder persönlich für sich zum Wort des Jahres machen. Wenn was nicht klappt, das Ziel nachher neu definieren.
Darüber und über noch viel, viel mehr werden wir reden in den nächsten knapp zwei Stunden hier im Gesprächsstoff mit Martin Kais. No Cars Go von Arcade Fire bei Eldoradio. Martin Kais ist zu Gast im Gesprächsstoff. Martin, du kommst aus Marl, da ist jetzt Martin nicht ungewöhnlich als Name. Kais, K-A-Y-S-H, schon. Woher kommt der Name?
Aus dem Schreibfehler. Mein Opa schrieb sich noch H-S, das war wohl sehr üblich und irgendein Beamter hat das dann mal vertauscht. Mein Vater hieß dann S-H am Ende und seitdem ist der Name so.
Jetzt könnte man ja meinen Kais. Fragen die Leute oft, wie man die ausspricht?
Das ist immer wieder. Nee, die fragen nicht, behaupten das einfach. Sie sagen immer Kais und ich reg mich jedes Mal drüber auf. Ist aber auch ein guter Einstieg zum Gespräch.
Das korrigierst du dann also auch?
Natürlich.
Lässt du den nicht gefallen?
Nein, so viel Würde muss sein.
Gut so. Wenn man aus Marl kommt, dann hat man ja eigentlich als Berufswahl nur die Alternative Chemiepark oder Grimme. Du hast dich dann eher für die Richtung Grimme entschieden, ne?
Ja, Moment. Man hat auch immer noch die Wahl, zur Zeche zu gehen. Auguste Victoria gibt es noch, eine der wenigen Zechen. Chemiepark war der Vater. Da war ich dann, der ist früh verstorben, war ich dann eine Zeit lang sogar Rentner da, also Betriebsrentner. Und Grimme bin ich dann wirklich früh gewesen, ja. Bin ich hingegangen aus Interesse. Als Kind bin ich dann mal vorbeigefahren, da lief gerade der Wettbewerb, habe ich Filme gesehen, ganz tolle Sachen. Und war dann auch mal in der Bürgerjury, in der Malergruppe und habe später viel geschrieben über das Grimme-Institut. Ist ungewöhnlich, dass das in so einer Stadt ist, aber auch verständlich, ist verbunden mit dem Bert Donnepp, der nach dem Krieg da die Volkshochschule aufgebaut hat und dann sehr früh auf neue Medien gesetzt hat. Also in der Provinz. Aber da gehören Medien auch hin.
War so eine Berührung, Mediengrimme für dich so ein Auslöser, dass du gesagt hast, da möchte ich hin, in die Richtung möchte ich gehen, ich möchte was mit Sprache machen?
Ich glaube, das war irgendwie schon früh vorgegeben. Also in der Zeit, als ich das erste Mal den Grimme-Preis wahrgenommen habe, habe ich, glaube ich, auch schon angefangen, beim Kinderfunk des WDR ganz tolle kritische Beiträge zu machen. Also der erste Beitrag war selbst gemacht mit dem Kassettenrekorder ITT SL53 Automatik. Orange war der mit so einem kleinen Tragegriff und vielen Batterien. Da ging es ums Taschengeld und im zweiten Beitrag ging es dann schon um Sexualaufklärung.
Für den Beitrag hast du dann aber nicht den Grimme-Preis bekommen?
Ich habe bisher überhaupt keinen Grimme-Preis bekommen. Also da ich auch keinen Fernsehen mache oder nur am Rande, ich war unheimlich oft da, habe dadurch viele Leute kennengelernt, die tolles Fernsehen machen, also nicht so Bambi und hört zu Goldene Kamera. Habe die auch dann als WAZ, darf man das noch sagen?
Das darf man sagen.
WAZ,
das
als Mitarbeiter sagen. Einer großen Tageszeitung, habe die auch alle interviewt und das hat mir ziemlich viele Anregungen gegeben.
Wie waren denn so die Reaktionen in deinem Umfeld, als klar wurde, du gehst so in Richtung Medien, in Richtung Bühne?
Da ich ja meine Eltern dann auch schon verloren hatte, beziehungsweise mit meinem Vater keinen Kontakt mehr hatte, die anderen Verwandten waren immer der Meinung, Kind, dafür bist du doch viel zu intelligent.
Das zeigt ja so ein gewisses Bild über die Medien.
Ja. Ja, und meine Tante, die so eine Art Ziehmutter, Ersatzmutter ist, die war immer nur darauf bedacht, Mensch, da kannst du auch mal eine feste Stelle bekommen. Also ich hat nicht verstanden, dass viele Journalisten frei arbeiten und Kabarettisten erst recht frei arbeiten.
Bist du denn jetzt so heute rückblickend? Du wirst jetzt in diesem Jahr 50 Jahre?
Nee, aber erst ganz am Ende des Jahres.
Ja, aber schon in diesem Jahr.
Ganz am Ende des Jahres, ja. Werde ich rückblickend, okay,
Bist du dann rückblickend zufrieden mit dem, was du ausgewählt hast?
Ich bin damit total zufrieden, weil das die Sache ist, die mir liegt, die mir gefällt. Ich bin immer noch neugierig mit demnächst 50 Jahren.
Mit jetzt gerade mal 49.
Ja, sehr gerade 49 und bin immer noch neugierig, erzähle gerne Geschichten und trete gerne in Kommunikation und bin deshalb auf der Bühne noch besser aufgehoben als zum Beispiel einfach nur im Print.
Dieses Kommunizieren mit den Leuten, wie leicht ist das hier im Ruhrgebiet? Man sagt ja immer, der Ruhrgebietler, wir haben gerade den Begriff Ruri auch schon gehört, der ist so nahbar, mit dem kommt man schnell ins Gespräch. Merkst du das bei deinen Bühnenauftritten auch?
Es gibt dann doch schon auch nochmal feine Unterschiede. Also meine Haupttätigkeit, das ist ja der Geieramt hier in Dortmund. Dortmund, das R versuche ich dann auch mit auszusprechen.
Ich sage immer Dortmund.
Ja, ist ja auch richtig. Und ich komme jetzt aus dem kurkölnischen Fest Recklinghausen. Das ist traditionell katholisch. Also egal, ob man selbst das ist katholisch geprägt. Und der Katholik ist schon nochmal eine Stufe offener als der Protestant. Muss ich jetzt leider immer wieder sagen. Ich bin ja ein engagierter Vertreter der Apartheid. Also man hätte vielleicht das so sein lassen sollen. Früher durften Protestanten im Kurkölnischen gerade mal übernachten mit Sondergenehmigung. Leute dürfen da wohnen und Kirchen betreiben.
Darf ich im Fest auch wohnen als ehemaliger Katholik?
Ja, darf ich auch, natürlich. Aber das wirst du ja nicht los. Kulturell wirst du das ja, glaube ich, nicht los. Ich bin es jedenfalls nie losgeworden. So, die Frage war, ob man mit denen besser reden kann. Ich kann gut mit denen reden. Habe meine Radio-Satire-Reportagen fast immer nur in der Gegend gemacht, weil das Verständnis unheimlich toll war. Ein Einverständnis da ist, man kann bekloppt sein. Also ich konnte bekloppte Fragen stellen. Niemand war entsetzt. Man hat das hingenommen und trotzdem darauf reagiert. Finde ich gut. Ich kann es aber nicht sagen, weil ich in Hannover zum Beispiel wenig mit Leuten geredet habe. Mhm. Also hier kann man es gut. So viel kann ich sagen, ja.
Ich habe ein schönes Beispiel gefunden auf deinem Facebook-Profil für etwas, was du lustig findest. Das kommt auch, glaube ich, so ein bisschen aus dem kirchlichen Zusammenhang. Mhm. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein und reden dann gleich nochmal drüber. Ein wirklich akustisch sehr spannendes Fundstück.
Oh Gottes Willen. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Ja, dabei müssen wir uns jetzt bewegen, Herr Beisenherz.
Ich bin Bewegungslegastheniker.
Ich auch. Du willst aber, dass am Ende der Sendung noch ein paar Leute dabei sind.
Jede Zelle meines Körpers ist glücklich.
Ist das GEMA-frei?
Ich glaub schon. Der Körperzellenrock.
Hammer, ne?
Erste Frage, wo findet man sowas?
Ja, das ist ja das Tolle bei Facebook. Das habe ich über einen Freund bekommen. Also ich hätte sowas auch nicht gesucht.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du sowas siehst? Also da muss man sich jetzt vorstellen, eine große Gruppe von Menschen auf einer Bühne. Es sieht aus, als wären die in einem Kirchenraum irgendwie und führen da diesen Körperzellenrock auf. Was geht dir dabei durch den Kopf?
Ich denke, alt sein und alt werden muss nicht so grausam sein, wie es da vorgeführt wird. Also es ist irgendwie ein Vorgriff auf die Gerontokratie.
Und das gefällt dir dann?
Nee, das macht mir fast Angst. Es hat deshalb was Gutes, weil es vom neuen geistlichen Lied kommt. Also von diesem Sakropop, was der Peter W. Jansen aus Hamm, glaube ich, mal gemacht hat. Und das fand ich vor 30 Jahren, fand ich das mal als minderbemittelt Kind gut.
Ja, vielleicht findest du ja das, was als nächste Musik kommt, auch gut. Wir hören das nochmal eben zu Ende.
Nein, doch.
Wie kann man das schöner kontrastieren als mit Adam Green? Den magst du, ne? Er nickt. Wir mögen den auch. Emily ist das. Ich glaube, das war sein erster Hit.
Ja.
Wir spielen den trotzdem noch. Bei Eldoradio im Gesprächsstoff. Adam Green will mit Emily tanzen und ich mit Martin Kais reden. Der ist heute zu Gast im Eldoradio Gesprächsstoff. Martin, du legst großen Wert darauf, dass du Kabarettist bist, nicht Comedian.
Ja.
Was ist der Unterschied?
Oh Mann, ey. Jetzt könnte ich ja böse sagen, eine Comedian ist lustiger.
Für manche.
Ja, ich glaube, der Kabarettist kommt mehr vom Text her und der Comedian mehr von der Figur. Der Comedian geht sehr gerne ran an die Klischees und bedient sie. Also Idealbeispiel ist da Mario Barth. Und der Kabarettist hat noch ein Anliegen, was manchmal nerven kann. Ich will auch Leute nicht mit Anliegen nerven. Also ich will jetzt nicht sagen, hey, Angela Merkel ist doof und Guido Westerwelle auch. Das weiß man, glaube ich, in der Regel. Sondern ich will gucken, was man mit dieser Doofheit anfangen kann. Ich glaube, das ist einfach ein traditioneller Unterschied. Und ich glaube auch, dieses Kabarett gibt es auch nur in Deutschland so. Also andere Länder unterscheiden da nicht so. Der alte Kabarettist, ich habe die früher auch gesehen, Hildebrand und wie sie alle hießen, den gibt es ja noch. Und das Komödchen, das war manchmal ein bisschen spröde, manchmal ein bisschen nervig und manchmal ein bisschen belehrend. Und all das möchten, glaube ich, auch moderne Kabarettisten nicht mehr sein.
Jetzt lief gerade zum Jahresende der Jahresrückblick von Dieter Nuhr. Der wird ja immer angeführt als derjenige, der so genau diese Gratwanderung zwischen Kabarett und Comedy macht, der im Grunde in beiden Welten zu Hause ist und der hochintelligente Comedy eigentlich macht, wo auch Kabarettisten guten Gewissens sagen können, yo, der ist klasse. Das Gegenbeispiel immer, du hast ihn auch gerade genannt, Mario Barth.
Der Dieter ist ja, der hat früher das VEV Kabarett gemacht mit einem Kollegen zusammen. Also deshalb ist die Bezeichnung Comedian später gekommen. Das heißt, ich glaube, der ist eigentlich Kabarettist, will das aber auch nicht so großartig unterscheiden. Ich will gut unterhalten werden, wenn ich als Zuschauer hingehe. Ich gehe selten ins Kabarett und ganz selten zu Comedy. Ich kann mir das einfach nicht angucken. Mhm. Ich kann mir das nicht angucken. Und es tut mir auch leid für Kollegen, wenn ich in der zweiten oder dritten Reihe sitze, weil ich dann immer die angucke und kein einziges Mal lache, weil ich einfach mitbekomme, ja, wie machen die das, wie setzen die den Gag und wie kommen die auf die Ideen. Was war die Frage?
War eigentlich gar keine Frage. Als Comedian könntest du ja unter Umständen eine Show bei RTL haben und säckeweise Geld verdienen. Wäre das nicht reizvoll?
Ja, ich glaube, die Chance habe ich schon lange verpasst. Ich glaube, man kann auch als Kabarettist oder als großartiger Mitarbeiter in öffentlich-rechtlichen Sendern eine Menge Kohle nach Hause tragen durch die Nebengeschäfte, die man da macht. Also man ist ja dann wieder ja zwei Sportreporter und geht dann nachher für irgendwelche Moderationen unter 3.000 Euro nicht mehr aus dem Haus. Kann man auch. Aber das habe ich irgendwie verpasst, weil mir, glaube ich, eins fehlt, Ehrgeiz.
Dir fehlt Ehrgeiz?
Ja, glaube ich, auf jeden Fall.
Bei den vielen Sachen, die du schon gemacht hast und die du machst, wie kommt denn das?
Ja, aber ich habe, also wenn man zum Beispiel auf diese WDR-Sache oder Verbissenheit, wenn man da auf diese WDR-Sache zurückkommt, wo ich eine Weile in Köln rumgehangen habe, in einer großen politischen Redaktion, da habe ich gesehen...
Monitor.
Monitor. Der normale freie Mitarbeiter lungert doch ständig dort irgendwie im WDR herum und wartet darauf, dass irgendein Redakteur ihm Häppchen zuschmeißt. Also man muss da antischambrieren, immer leicht beschäftigt wirken und sagen, ja, Thema könnte ich mal machen, alles zu mir. Mhm. Und dann beliefert man Monitor, Morgenmagazin, Tagesschau aktuell, Servicezeit oder sowas. Da muss man wahnsinnig beharrlich sein und oder man ist größenwahnsinnig und hält sich für den Tollsten und geht mit der Perspektive ran. Und mir war die Existenz des wirklich freien Mitarbeiters, der davon leben will und muss, beim WDR nicht lieb. Das ist nicht so meine Art. Also ich frage auch nicht. Ich wurde meistens gefragt. Also ich bin vielleicht zu schüchtern dann, um zu sagen, hey, ich würde gerne bei euch was machen. Also meistens war es so, dass man mich dann gefragt hat.
Was ist denn eher so deine Art? Wie würdest du dich beschreiben, was diese Arbeitswelt angeht?
Unfähig. Also Arbeitswelt, unfähig. Ich habe überhaupt keinen Arbeitsbegriff, weil ich versicherungspflichtig tätig ganz selten war. Also ich glaube, die kontinuierlichste Zeit von Arbeiten gehen, man geht um 8 Uhr, 9 Uhr, 11 Uhr irgendwo hin, das war meine Zivildienstzeit. 16 Monate, glaube ich, damals, 15 mhm. Monate. Mhm. Da musste ich immer da sein und dann hat der Chef gesagt, hey, mach dieses, mach jenes und danach nie wieder. Und ich habe irgendwie auch ja immer so gearbeitet, dass es reicht. Mhm. Weil es auch andere Sachen gibt, die man machen muss. Und ich kann das auch nicht so unterscheiden. Ich mache auch Jobs, die scheiße bezahlt sind, weil ich sie gerne mache. Also so, oder gar nicht bezahlt sind. Nicht, weil ich mich jetzt rühmen will, ich bin wohltätig. Also letztes Jahr hat dieses Bodo-Magazin, Straßenmagazin, mhm. Jubiläum gehabt, durfte ich moderieren. Fand ich toll, dass wir das gemacht haben. Das war unheimlich viel Arbeit, das war eine geile Veranstaltung für dieses Magazin. Das Magazin finde ich total gut. Und dafür dann auch für laut zu arbeiten, macht mir genauso viel Freude, wie einen Geierabend zu moderieren.
Lass uns nochmal zurückkommen auf deine Tätigkeit als Kabarettist.
Ja.
Wie sind da im Augenblick die Zeiten für Kabarettisten?
Ja, die sind ja immer gut. Also man glaubt es ja kaum, aber eigentlich sind die Zeiten immer gut. Auf der Oberfläche natürlich, Westerwelle ist jetzt doof, FDP ist scheiße und Merkel sitzt aus wie der Olle Kohl. Schlechte Zeiten habe ich eigentlich noch nie erlebt. Also weil dann auch, als wir die rot-grüne Regierung hatten, ja, die ja immer so schön gescheitert sind mit ihren Versuchen, mhm. irgendwie die Welt zu verbessern. Und Joschka war ja nun der am meisten angegriffen wurde. Er wurde ja gehasst von den Linken, weil er nicht gleich die Revolution ausgerufen hat. Es war immer eine gute Zeit fürs Kabarett, glaube ich.
Wie wichtig sind da, du hast gerade schon ein paar Namen genannt, wie wichtig sind da Feindbilder?
Feindbilder sind wichtig. Feindbilder sind wichtig, aber ich finde es auch sehr, 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 sehr langweilig, immer wieder da auf die Oberen da drauf zu hauen. Das ist echt schwer zu sagen. Deshalb gibt es ja auch diesen Comedy-Ansatz bei Kabarettisten, wo man ins Private geht, wo es ja mal vor 30 Jahren, glaube ich, bei den 68ern hieß, das Private ist politisch. Ja, man muss gucken, wo im Alltag zeigt sich Macht, zeigt sich fehlende Modernisierung und so weiter und so fort. Das kann man auch über Alltagsgeschichten erzählen.
Wie war das da damals? Du hast gerade die Zeit beim Monitor schon angesprochen, wo du eine Zeit lang mitverantwortlich warst und mittätig warst bei den Glossen, die am Ende der Sendung standen, wo ja dann Deutschland manchmal gar nicht wusste, ist das jetzt ein ernst gemeinter Beitrag oder nicht? Ich erinnere mich da an große Aufregung, weil es irgendwie mal eine Glosse über die Lottozahlen gab, wo behauptet wurde, die Lottozahlen seien gefälscht gewesen.
Ja.
Wie muss ich mir die Arbeit an so einer Glosse vorstellen? Die arbeitet doch wahrscheinlich dann auch mit Feindbildern, aber auf eine noch viel schärfere Art und Weise als im Kabarett üblich?
Oh Mann, die Arbeit an der Glosse im Monitor, das ist eine sehr protestantische Arbeit. Das sind 3 Minuten gewesen und man hat 14 Tage am Stück dafür gearbeitet. Mit 5 Abnahmen, mit Juristen und ich weiß nicht was. Mit einer Redaktion, die komplett mitredet bei den Abnahmen. Mhm. Die völlig humorlos ist, sich humorfähige Leute einkauft und denen dann sagt, wie es geht. Also es war eine sehr, sehr schwere Arbeit. Und der Schurke wurde immer gebraucht. Beim Monitor, glaube ich, bei politischen Magazinen brauchst du immer den Schurken. Mhm. Weil die Geschichte sich sonst, behaupten die Redakteure oder alle Redakteure in den Magazinen, glaube ich fast, du brauchst den Schurken, um die Geschichte zu erzählen. Also wer hat's gemacht? Wer hat die Staatsgelder veruntreut? Mhm. Wer hat das Gesetz versaut? Wer hat die Waffen geliefert? Was wusste der Bundeskanzler? Was wusste und so weiter? Das ist manchmal ein bisschen eindimensional. Ansonsten hast du bei der Glosse, beim Monitor alle Freiheiten der Welt gehabt, auch Geld für die Produktion zur Verfügung gehabt und du hast einen Redaktionsleiter gehabt, den Klaus Bettnerz, der gesagt hat, schärfer machen. Also einen richtig guten Typen, der kommt von der Theaterwissenschaft, hat man ihm gar nicht so angemerkt, aber der hat immer gesagt, nein, hau einen drauf, gib's ihm. Also tolle Arbeit, sehr, sehr frei, keine Beschränkungen im Sinne von, oh, das darf man nicht machen, sondern Unterstützung von der Redaktion, wie sie nicht überall üblich ist.
Also Klaus Bettnerz damals eher einer, der nicht das Justiziariat gefragt hat, dürfen wir das so machen, sondern der maximal nachgefragt hat, wenn wir das so machen, was kann uns das kosten?
Ja, meine allererste Glosse, das war 95, Brent Spa, damals diese Ölplattform, da regte sich Royal Dutch Shell, war das glaube ich, die kriegten Wind davon, dass das Ding laufen solle, kannten das natürlich nicht und wollten gleich eine Unterlassungserklärung loslassen. Und das traf mich sehr hart. Mhm. Ich kannte das nicht und hatte nur 500.000 Mark.
Ja.
Und dann fragte die Chefredaktion an, ob denn diese Glosse sein müsse. Und dann hat Bettnerz gesagt, nee, die Glosse muss nicht sein, aber ich muss die Sendung auch nicht moderieren. Dann müssen Sie, Herr Brender, die Sendung moderieren und dem Zuschauer erklären, warum ich nicht da sitze. Und das fand ich gut.
Und damit war das Thema durch?
Damit war das Thema durch.
Und das Ding ist gelaufen und du musstest nie 500.000 Mark zahlen?
Ich musste nicht zahlen und Shell war schlau genug, keine Klage zu erheben.
Und ich will dein Dende sein.
Dendemann, Lieblingsmensch bei Eldoradio. Martin Kais ist zu Gast im Gesprächsstoff. Martin, wie würdest du deinen Humor beschreiben?
Ach Gott, wie würde ich meinen Humor beschreiben? Fundamental. Also ich mache auch manchmal Witze, wo die Leute sagen, jetzt wäre es vielleicht besser, keinen mehr zu machen. Und bodenständig auf jeden Fall. Puh, manchmal auch ein bisschen so hintergründig, dass die Leute nicht sofort lachen.
Von der Herkunft dieses Humors eher Situationskomik, eher so Witzeerzähler?
Das ist beides. Also ich missbrauche manchmal Freunde, Bekannte auch so als Sparringspartner, also um zu gucken, was man so im Talk irgendwie oder im Gespräch so irgendwie raushauen kann. Ansonsten schon überlegt und gebaut.
Sind die Leute, die du dann als Sparringspartner nutzt, davon dann manchmal überfordert, weil sie eben keine Humorprofis sind?
Ja, oder weil sie vielleicht einfach auch mal was anderes mit mir machen wollen gerade. So, weiß nicht, Beziehungsprobleme besprechen wollen. Nein, da halte ich mich dann doch zurück. Ja, natürlich müssen sie ja auch. Das ist ja auch eine unfaire Situation. Das ist, wenn ein Zahnarzt mit dir über Zahnarztsachen redet, da hast du auch keine Chance. Aber da haben sich viele dran gewöhnt.
Was war denn so die lustigste Situation, die du in der letzten Zeit erlebt hast, wo du sagtest?
Blackout weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, nee, weiß ich nicht, ehrlich nicht.
Gehst du so mit offenen Augen durch die Welt, dass du im Grunde immer denkst, alles, was ich mitkriege, alles, was ich sehe, alles, was ich erlebe, kann am Ende Material sein, das ich benutze, verarbeite, wo ich was draus mache?
Ich versuche das aber zu vermeiden. Also das ist grundsätzlich schon so und ich habe auch jetzt nicht so ein Smartphone, wo ich was reintippe. Ich habe noch so eine Kladde, wo ich möglichst viele Notizen mache, auch aus Kleinigkeiten. Aber ich versuche schon viele Sachen dann auch mal einfach so zu nehmen. Also ob das nun private sind oder ob ich jetzt mal ins Theater gehe und da muss ich jetzt, wenn ich Shakespeare sehe, nicht gucken. Also wenn das diese englischen und amerikanischen Bühnen sind, die bei den Ruffe spielen zum Beispiel sind, da muss ich nicht gucken, was kann ich von denen klauen, kann ich eh nicht. Die sind gut, die sind klasse, die machen Sachen, die ich so nie machen würde und nie machen könnte. Also ich versuche immer mehr auch irgendwie Sachen einfach mal wirken zu lassen, auch mit Freunden, Freundinnen, ja.
Musst du dich dazu aktiv zwingen, dass du jetzt nicht mit dem professionellen Blick im Theater sitzt oder im Kabarett sitzt?
Also ins Kabarett kann ich nicht gehen, wirklich nicht. Ja. Also der letzte Kabarettist, der verstorben ist, bei dem ich wirklich gesessen habe wie ein kleiner Junge und einfach nur gestaunt habe, das war der Matthias Belz. Der war einfach großartig. Der auch ein privat oder am Rande der Bühne, privat würde ich nicht sagen, dass ich ihn kenne, ein total lieber und netter und toller Kerl war, mit dem man gute Abende verbringen konnte. Ansonsten sowas hier im Ruhrgebiet, das könnte ich mir nicht angucken. Das könnte ich, also ich gucke es mir teilweise an, aber ich kann es kaum genießen. Der letzte, den ich richtig toll fand, war Sebastian 23, der vom Poetry Slam kommt und der einfach, wow, der eine tolle Präsenz hat, der tolle Geschichten erzählt, der intelligent ist, der smart ist, der gut mit dem Publikum umgeht. Das konnte ich richtig genießen.
Ist das so typischer Ruri-Humor?
Nee.
Wie also, ist denn der Ruri-Humor?
Ach mein Gott, ja, ich meine, zumindest gibt es ja einen Ruri-Humor, der so vertreten wird und da kann man sich ja anhören, was es gibt. Das ist dann der Fritz Ekenga, das ist dann der Gosen, das ist der Malmtheimer, das sind früher die Misfits gewesen, das ist der Herbert Knebel. Ein Problem bei vielen dabei ist, das ist immer sehr eindimensional. Es ist immer so, man kann Fremdwörter nicht richtig aussprechen und man nimmt sich ungeschickt. Und der Thomas Geseller in der Titanic hat mal geschrieben, der Trick sei bei diesen Figuren, dass sie sich immer 10 IQ-Punkte dümmer benehmen, als sie es beim Publikum vermuten, damit das Publikum erheitert auflachen kann, Mensch, so doof sind wir ja gar nicht. Und ich glaube, der Rubizumor ist trocken, der ist herzlich. Und die Seitenhiebe, die anderen wehtun würden, die sind nie so böse gemeint. Also so Begrüßung, ne, blöds Arschloch oder so, ist ja völlig in Ordnung. Ist ja auch nicht böse gemeint, soll ja auch niemanden verletzen. Und es gibt so schöne trockene Kommentare, so weiß nicht, keine Ahnung. Jemand kriegt gerade einen teuren Anzug ruiniert und sagt man, boah, da musst du eh eine Reinigung oder so. Ich weiß nicht, ist kein Humor, aber der Umgang ist doch sehr abwartend, robust und kommen lassen. And I don't care as
long as you. So, und weil in diesem Moment unser Überraschungsgast jetzt tatsächlich am Telefon ist, den wir in der Bahn erreichen, gehen wir mal aus den Beatsteaks ein bisschen eher raus. Du hast gerade schon kurz über ihn gesprochen, weil du ihn ganz toll findest. Guten Tag, Sebastian 23.
Scheiße. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Radio und Martin.
Ich habe dich gerade gelobt, irrsinnigerweise. Wie irre.
Das ist ja freundlich von dir.
Pflichtprogramm. Jetzt ist der,
ja, dass du deine Sendezeit dann nutzt, um Werbung für mich zu machen. Hör mal.
Ja, du hast es ja nicht mal nötig, im Grunde.
Ach.
Was du, ach. Fährst du arbeiten oder Urlaub?
Ich fahre nach Berlin, um da aufzutreten und bin tatsächlich in einem Wunderwerk dieser Tage, in einem pünktlichen ICE unterwegs.
Wo kommt sowas her?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also es ist gerade zwischen Fulda und Kassel.
Also kommst du nicht von hier? Du bist woanders unterwegs.
Nee, nicht. Was machst du da so? Hast du ein Radiointerview gerade?
Ja, ich habe hier so eine Hey, lass dich überraschen Sendung bei Eldoradio. Toller Sender. Ach, fiese Sendung. Ne?
Fies ist überhaupt nicht. Wir haben bisher nur nette Sachen gemacht. Die Fiesen kommen erst noch in der zweiten Stunde.
Aber ich hatte keine Ahnung, wer mich erwartet. Jetzt muss ich sagen, Sebastian ist nicht mein bester Freund, aber ein toller Typ. Das geht, ja. Das schließt ihn ja aus. Ich habe dich vermisst am Ende des Jahres im Freibeuter. Da war Tommy Finke mit seiner Weihnachtsparty. Ich dachte, hey, das ist so die Stammkneipe von Sebastian. Wo warst du?
27. Ende des Jahres, das ist doch jetzt gerade. Am 27.
Ja.
Ach hey, ich glaube, da war ich noch bei meinen Eltern, mit denen ich sehr gerne zu Weihnachten aus dem Fenster gucke und Plätzchen esse.
Ja.
Jetzt machst du, Sebastian, wir haben gerade schon kurz über den Anspruch von Martin gesprochen. Du machst ja auch eher anspruchsvolles Programm und keine Haut-Rauf-Comedy. Wie schwer ist es denn dafür, gerade als junger Kabarettist, als junger Wortkünstler?
Der wird auch junger Kabarettist genannt, ne? Der ist nicht 23, auch wenn der Name das nahelegt.
Okay, aber vielleicht ist er gerade mal 32.
Auch nicht.
Wie schwer ist es dafür, ein Publikum zu finden?
Ich glaube, also aus meiner Erfahrung überhaupt nicht schwer. Man wird das Olympiastadion nicht füllen, aber es gibt viele Leute, die nicht mehr so die ganze Zeit bei Mario Barth zuhören wollen, was jetzt der Unterschied zwischen Mann und Frau und Schuhladen und Fußballstadion ist. Und insofern gibt es da viele Leute, die auch zu anderen Sachen sich hingezogen fühlen und zu anderen Shows gehen.
Gehen die Leute manchmal mit einer anderen Erwartung rein in deine Programme als das, was sie dann am Ende kriegen?
Ja, das glaube ich schon, weil es oft irgendwie auch als Comedy oder Kabarett angekündigt wird, aber dann sich in ein bisschen andere Richtung entwickelt. Aber in den meisten Fällen gelingt es mir glücklicherweise auch, diejenigen auf meine Seite zu bringen.
Martin lacht gerade.
Freundlichen Winken.
Ich habe, Sebastian, wie oft habe ich gesehen? Einmal bei uns auf der Bühne, einmal im Fletch habe ich die gesehen, einmal im Freibeuter und einmal im Sissy King Kong in diesem Keller. Und das war irgendwie ein lustiger Abend. Mit dieser berühmten Fahrt zum Bahnhof. Ja, da reden wir jetzt mal nicht drüber.
Diese berühmte Fahrt zum Bahnhof, was steckt dahinter? Erzählt.
Ach, wir haben dummes Zeug gemacht. Also das war wieder so Missbrauch von Leuten aus der Bekanntschaft. Da waren wir zu dritt. Und Sebastian saß auf dem Rücksitz. Ich nicht. Ich saß nicht auf dem Rücksitz. Zwei Leute, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich will darüber nicht reden.
Du bist schon beim Geierabend aufgetreten, ne?
Ich bin schon beim Geierabend aufgetreten, richtig. Bei einer Sommershow auf einer Open-Air-Bühne.
Bei Tante Amanda in dem berühmtesten Biergarten Dortmunds.
Genau.
Würde ich mal sagen.
War auch ein sehr schöner Auftritt, auf jeden Fall.
Da hatte er aber einen Wahnsinnsritt hinter sich. Das war Wien, Konstanz, Dortmund.
Ja, ist doch eine konsequente Fortsetzung. Ist das denn was Besonderes, beim Dortmunder Karneval aufzutreten?
Muss jetzt ja sagen.
Ja, definitiv ist das was Besonderes, denn der Dortmunder Karneval ist auf jeden Fall hat auf jeden Fall eine Sonderstellung inne. In seiner Eigenschaft, als das in Bochum zum Beispiel karnevalsmäßig läuft, gar nicht. Und ja, in Bochum und
Bochum hat ja immerhin Wattenscheid mit Gänsereiten und Hamsterhacken.
Ja, aber warum da auch Kleintier und Geflügel rumgehauen wird die ganze Zeit, das habe ich auch noch nie verstanden.
Sehr schön. Was erwartet dich jetzt in Berlin?
In Berlin erwartet mich heute Abend die Stadtmeisterschaft Poetry Slam.
Wie, gibt es da auch eine für Ausländer-Teilnahme? Nein.
Nee, ich bin da sozusagen der Stargast, der von außerhalb eingeritten kommt.
Das wollte ich jetzt hören.
Sehr schön. Dann wünschen wir dabei ganz viel Spaß und ganz herzlichen Dank, Sebastian, dass du Zeit für dieses kleine Gespräch hattest. Und damit unsere Hörer jetzt sich noch einen kleinen Eindruck davon verschaffen können, was du auf der Bühne machst, spielen wir jetzt noch eine kleine Nummer.
Was ist da für ein Chaos los im Hintergrund? Gibt's wieder keine Plätze? Gehen die Türen nicht auf?
Hier ist viel los im Zug. Okay. Martin, ich wünsche dir ein wunderschönes weiteres Interview. Lass dich nicht so böse überraschen. Die sind ganz nett, die Leute bei Eldoradio.
Weiß
ein guter
ich,
Sender.
Weiß ich.
Alles klar. Und wir haben jetzt Sebastian 23 mit seiner Nummer, mit einem Plädoyer für ein bisschen mehr Kreativität im Alltag. Danke fürs Gespräch und schöne Zeit in Berlin. Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss. Geh.
Lauf los, geh irgendwo hin, wo du noch nie vorher gewesen bist, probier doch mal was Neues, sei mal ein bisschen crazy, geh deinen ganzen Tag mal anders an, setz dich auf statt an den Frühstückstisch, steck dir Müsli in die Nase und kipp dir Milch in die Ohren, rasier dir mal den Arsch statt dem Gesicht und finde raus, ob du einen Unterschied bemerkst. Geh! Lauf los, geh doch mal statt zur Arbeit zu deinem Chef nach Hause. Mal schauen, wie der so wohnt. Geh! Lauf los, frag doch mal einen Rudel Skinheads nach dem Weg zum Friseur. Mal hören, was die so erzählen. Und wenn du danach noch lebst, dann probier doch mal was anderes. Geh! Lauf los, wähl nicht immer die Spinner von irgendwelchen Parteien, wähl dich doch mal selbst. Ja, mach eine Koalition mit dir selbst und regier fröhlich in den Tag hinein. Verabschiede Gesetze gegen schlechte Laune hier und für Experimentierfreude. Geh! Lauf los, ruf doch mal bei der Deutschen Bahn an und sag, dass du heute zu spät kommst. Wegen Verzögerungen im Betriebsablauf. Geh! Lauf los! Mach doch mal eine umgekehrte Diät. Ja, friss einfach mal alles in dich hinein, worauf du gerade Bock hast. Burger, Butter, Fritten, Chips, Mayo, Schokoriegel und alles mit Cola, Kaffee und Bier runtergespült. Und schäm dich, wenn du eine Kohlsuppe auch nur anguckst. Oh, fiese Kohlsuppe. Geh! Lauf los! Sprich abends im Club einfach mal eine wirklich hässliche Frau an. Du wirst sehen, das geht viel einfacher. Geh! Lauf los! Ärger die Monotonie! Nimm noch mal das Auto, statt die 100 Meter zum Bäcker immer zu laufen! Einfach weil du Bock auf den Klimawandel hast! Und gern demnächst Oliven und Pfirsiche in deinem Garten anbauen möchtest! Und wenn Holland versinkt? Naja, 10% Verschnitt muss man einrechnen. Geh! Lauf los! Geh doch mal in dich, komm aus dir raus und bleib da! Denk doch mal daran, dass du sterben wirst und dann denk daran, dass du geboren wurdest! Und jetzt gerade bist du hier! Jetzt! Hier! Also geh! Geh! Aber tanze statt zu laufen! Dankeschön!
Coldplay mit Talk. Genau das machen wir hier. Wir reden. Martin Kais steht bei uns an der Theke. Gerade der Geierabend ist schon angesprochen worden. Mhm. Ruhrgebietskarneval, Dortmunder Karneval. Wir haben auch ein paar Hörer, die nicht aus Dortmund kommen. Erklär denen doch mal bitte kurz, was Geierabend wirklich genau ist.
Der Geierabend ist der irrsinnige Versuch, im Ruhrgebiet Karneval zu machen, wo es ja keinen richtigen Karneval gibt, da eine Alternative zu bieten. Das ist eigentlich eine Kabarett-Comedy-Show. Jedes Jahr zur Karnevalzeit endet dann auch am Veilchendienstag, also rechtzeitig vor Aschermittwoch. Da geht's 3 Stunden lang zur Sache. Da sind sehr, sehr viele Kollegen auf der Bühne. Sonst ist man als Kabarettist alleine unterwegs. Mhm. Da haben wir, glaube ich, allein 9 Schauspielerinnen und Schauspieler. Dazu noch 5 Musiker. Und wir versuchen schon jedes Jahr auch ein bisschen zurückzublicken, was ist passiert im Ruhrgebiet, in Deutschland, in der Welt, das satirisch aufzuarbeiten und haben dann auch viele lustige, beliebte Figuren wie die 2 von der Südtribüne, die AWO-Oppers, die Frau, die immer in der Nichtraucherecke intensiv raucht und sowas alles.
Die Kellnerin Franziska Mense-Moritz.
Die Kellnerin sind jetzt dieses Jahr nicht dabei, okay. Aber grundsätzlich gibt's die ja.
Ja. Das ist ja schon was anderes als das, was man so aus dem Rheinland als Karneval kennt. Also Büttenreden im strengen Sinn werden da nicht gehalten.
Also wir vergleichen uns, wenn dann, immer höchstens mit der Stunksitzung und sind immer ein bisschen überrascht, also ich möchte nicht sagen neidisch, wie das Volk da abgeht. Also die Bereitschaft, Teil der Veranstaltung zu sein, beim Publikum mitzumachen, auf die Tische zu springen, zu schunkeln, zu tosen, ist im Rheinland wesentlich höher als in Dortmund.
Da kriegt man das Publikum hier nicht so richtig zu, oder? Nee, so zum Ende der Veranstaltung nach einigen Humpen, guten Dortmunder Weizen.
Ja, die schunkeln dann auf dem Nachhauseweg. Ich bin auch nicht der Schunkler. Also wir setzen das ironisch und satirisch ein, wenn man das möglich. Das finde ich auch toll. Für mich ist dann Karneval wie Kindergeburtstag feiern. Ey, komm, wir machen's mal.
Wie viel Arbeit steckt da drin?
Unheimlich viel. Im Geierabend steckt unheimlich viel Arbeit. Wir haben geprobt seit Ende Oktober, Anfang November, haben eine Klausurtagung gehabt im August, wo wir uns erste Gedanken gemacht haben und sind ja auch mit dem ganzen Drumherum beschäftigt, also mit der Pressearbeit, mit der, von mir aus auch mit den Sponsoren und bla, und hast du nicht gesehen. Verwaltung ist bei 40 Vorstellungen, die wir dieses Jahr haben, im Grunde ein halbes Jahr Arbeit.
Gibt's noch Karten?
Es gibt noch Karten, ja. Aber an Wochenenden nicht mehr. Aber wir können ja auch welche verlosen, verschenken. Persönliche Einladung, bei mir in der Lore zu sitzen. Es gibt noch ein paar Karten.
Okay, über die Verlosung und Verschenkaktion reden wir gleich mal kurz. Und nach 19 Uhr reden wir beiden hier noch eine Stunde weiter. Und dann sagen wir euch, wie ihr an die Karten kommt.
Jetzt im Konzentrat. Gesprächsstoff. Das Talkmagazin.
Und auch in der zweiten Stunde mit Christian Beisenherz und
Martin Kais.
Einen schönen guten Abend euch und weiterhin viel Spaß bei uns. I walk with you,
guide me my eyes. Wo er sitzen soll. So.
Oh, Mikrofon sitzt gut. Kurze Absprache noch mit Martin Kais im Eldoradio Gesprächsstoff. Du hast mal gesagt, Journalist bleibt man.
Das glaube ich.
Wann hast du angefangen, einer zu sein?
Fließend. Also ich würde mal behaupten, schon als ich beim Kinderfunk mit meinem Kassettenrekorder rumgelaufen bin, da hatte ich Interesse, da hatte ich Fragen und wollte Antworten haben. Da war ich 11 oder 12, bin ich rumgezogen. Dann habe ich das gemacht, was viele machen, Schülerzeitung gemacht, Vereinszeitung im Hockeyverein gemacht, eine Ferienspaß, da gab es so Ferienbespaßungsaktionen für Kinder, Ferienspaßzeitung gemacht, freier Mitarbeiter Lokalzeitung, also sehr fester freier Mitarbeiter Lokalzeitung. Da muss ich überlegen, dann so hin und wieder mal für Magazine geschrieben, damals Kuckloch, Vorläufer vom Prinz, einzelne Veröffentlichungen in Süddeutsche, Taz und was weiß ich. Dann war ein bisschen Pause, wo ich mehr so Theaterkabarett gemacht habe, bin dann aber über die Glosse und über die Mitarbeit bei WDR, damals noch 5, Echo West, dann der Westzeit, wieder zur Schnittstelle Journalismus gekommen.
Wie hat sich denn der Journalismus, du hast beschrieben in den 80ern, Watz, Lokalredaktion, Watz, freie Mitarbeit, ja. Taz, SZ. Ja. Wie hat sich seitdem der Journalismus verändert?
Ja, was alle, glaube ich, sagen. Also er ist multimedial geworden, das weiß man. Und er ist dadurch aber auch schneller geworden und nicht unbedingt immer besser geworden. Und jetzt diese verzweifelten Versuche der Print, also der gedruckten Zeitungen zu überleben, die sind ja vielfältig. Da gibt es die großen Qualitätszeitungen, nennen wir ruhig die Süddeutsche, und dann gibt es so Blätter, die in der Gegend, wo ich wohne, auf dem Rückzug sind. Die Watz und andere Verlage im Ruhrgebiet haben ja ihre Märkte bereinigt. Und was machen die im Kreis Recklinghausen, wo ich wohne, gibt die so eine Art Wohlfühlzeitung heraus, wo es keine kommunale Berichterstattung mehr gibt, sondern so allgemeine Themen, was macht der Schnee mit uns? Oder so jetzt Punsch trinken während des Schnees. Oder und das ist ein Qualitätsverlust, den finde ich fürchterlich. Weil ich finde, gerade im Lokalen brauchen wir gute Medien, damit Demokratie nicht verschwindet, damit die Menschen weiterhin die Möglichkeit haben zu verstehen, was um sie herum passiert und die Möglichkeit haben einzugreifen.
Warum erkennen denn die großen Verlage wie Watz, wie Ruhrnachrichten nicht, dass eigentlich ihre Qualität im Lokalen liegt, dass die Leute ihre Zeitungen eigentlich abonnieren und kaufen, weil sie vernünftige lokale Berichterstattung haben wollen? Denn alles andere, sei es Wohlfühlberichterstattung, sei es große Politik, bekommen sie ja aus dem Internet, aus dem Fernsehen, aus dem Radio und aus den anderen großen Qualitätszeitungen. Warum erkennen die Verlage das nicht?
Wenn ich jetzt mal Bodo Hombach heißen würde, dann wüsste ich das. Also Geschäftsführer der WAZ-Gruppe. Ich kapiere es wirklich nicht. Also ich weiß es nicht. Immer wenn ich in andere Städte komme, dann gucke ich mir auch die Lokalzeitungen an. Und ich finde, dass zum Beispiel hier in Dortmund, die Westfälische Rundschau einen ziemlich guten Lokalteil macht, auch verglichen mit großen Städten. Also wenn ich Süddeutsche in München mal ausnehme, wenn ich nach Köln gehe und mir den Stadtanzeiger angucke, wenn ich mir Berliner Zeitung angucke oder Hamburger Morgenpost, was sie alle heißen, da sind die im Lokalen nicht unbedingt besser. Also teilweise auch schlechter. Da funktioniert das. Warum das anderswo nicht ernst genommen wird, ich verstehe es nicht.
Nur ist Dortmund ja die große Metropole hier und eigentlich möchte doch jeder in den 10 Städten, zum Beispiel im Kreis Recklinghausen, auch einen eigenen Lokalteil haben und nicht seine Meldung irgendwo in einem Festteil suchen müssen, wo dann Kreisberichterstattung gemacht wird.
Ja, aber da sind auch Rechner zugange. Ich habe das mal von einem führenden Mitarbeiter dieses Konzerns gehört, der jetzt hier nicht mehr in Dortmund tätig ist, dass er mal irgendwann bei Bodo Hombach war und Bodo Hombach wollte einfach nur sparen. Bodo Hombach ist kein Verleger, das ist kein Zeitungsmensch. Ich glaube, das ist das Problem. Früher hatte man auch als Journalist immer Ärger um Gelder, um Mittel, um Ressourcen, die man haben wollte vom Verlag, aber das waren letztlich Verleger, die da gesessen haben. Leute, die von mir aus auch nach dem Krieg mit der Erfahrung irgendwie gleichgeschalteter Presse gesagt haben, wir wollen Zeitung machen, die hat eine Bedeutung. Und jetzt hast du ja Leute, die rechnen können. Also jemand, der früher im Kosovo gewesen ist oder sowas, der geht anders da, also Bodo Hombach, geht anders daran als jemand, der mit der Zeitung groß geworden ist. Und der hat damals seinen Redakteuren immer dieses Zeitungshaus Bauer, eine lokale Zeitung mit insgesamt 80.000, schätze ich mal, verschiedene Lokalzeitungen im nördlichen Ruhrgebiet, hat er den hochgehalten, hat gesagt, warum haben die 7 Leute im Mantel und ich muss 300 beschäftigen? Mhm. Mantelteil jetzt, also Politik, Wirtschaft, Kultur. Geht doch auch. Mhm. Und das ist die Idee, die dahinter steckt. Also steigt man als Zeitung bei dpa aus, also hat die große führende Agentur nicht mehr im Haus, setzt auf Autorengeschichten, die was, Entschuldigung, Redakteure gar nicht können, weil sie jahrelang nur 70 Zeilen Meldungen geschrieben haben. Und ruiniert das Letzte, was man hat. Warum man das macht, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich finde nichts schöner als eine gute Lokalzeitung. Natürlich nicht so eine, die ich dann als Alternative lesen könnte, wo jeder Verein sich ausführlich vorstellt mit dem stellvertretenden Bildungsobmann. Interessiert keine Sau. Es muss, glaube ich, eine Möglichkeit für Kommunen geben, wenn sie 70, 80 oder 150.000 Einwohner hat, sich zu unterhalten über so ein Medium wie Zeitung. Mhm.
Jetzt hast du gerade die digitalen Möglichkeiten schon angesprochen, Internet. Ja. Da hat ja einer wie Alfons Pieper, ehemaliger Redakteur bei der WAZ, hat im vergangenen Jahr von sich reden gemacht mit seinem Blog Wir in NRW und hat da kritischen Journalismus gemacht, hat gerade im Wahlkampf auch Sachen rausgeholt und auf die Agenda gesetzt, denen die Zeitungen dann nachlaufen mussten. Was denkst du von so einer Initiative?
Das finde ich unheimlich geil. Also was sich da an Blogs tut, wir in NRW, da gibt es ja noch einen ehemaligen, was heißt da, weiß ich nicht, dann gibt es ja, können wir noch drauf kommen, die Ruhrbarone auch. Mhm. Das sind Leute, das sind, glaube ich, wirklich einmal Journalist, immer Journalist. Pieper ist wahrscheinlich abgefunden worden oder in Rente, weiß ich, glaube ich, richtig in Rente gegangen, weiß ich gar nicht. Und kann da nicht lassen. Und der hat wahrscheinlich auch darunter gelitten, dass gewisse Geschichten, die es gibt, auf einmal nicht mehr gedruckt werden oder dass sie nicht gedruckt werden. Und da finde ich diese Blogs und diese Art des Journalismus, der erstmal immer noch kein kommerzielles Modell hat, da weiß ja keiner, ob er jemals irgendwie zumindest die Kosten wieder rausholt, die er reinsteckt. Da finde ich den sehr wichtig und gut. Und ich, ganz am Rande habe ich mal 2005 im Kommunalwahlkampf eine Bürgermeisterkandidatin unterstützt in Recklinghausen. Mhm. Die ist für die SPD angetreten, spielt aber keine Rolle. Ich konnte sie persönlich gut leiden. Und da habe ich auch gemerkt, sie hat Schwierigkeiten, in die Presse zu kommen. Mhm. Und da haben wir damals die bescheidenen Möglichkeiten des Netzes genutzt, um einfach zu sagen, pass mal auf, also nicht, weil das Netz selbst so eine große Verbreitung hatte, sondern um den Redakteuren zu sagen, wenn ihr nicht schreibt, wir haben eine Möglichkeit, das trotzdem publik zu machen. Und dann kommen eure Leser und fragen sich, warum steht das nicht in der Zeitung? Und insofern finde ich solche Blogs gut und klasse.
Was sagt es denn über den Journalismus hier im Ruhrgebiet aus, wenn Redakteure, die bei Zeitungen arbeiten, unter Pseudonym in so einem Blog kritische Geschichten schreiben, von denen sie sagen, die bringen wir bei uns in den Zeitungen gar nicht unter. Wo man dann denken könnte, hey, die würden euch als Zeitung aber gut zu Gesicht stehen.
Das zeigt erstmal, dass diese Journalistinnen und Journalisten gute Leute sind. Also, dass denen die Geschichte wichtig ist. Und dass die nicht sagen, wir sind ja 38,5 Stunden Woche und relativ gut bezahlt, tschüss, ich bin weg. Sondern, dass das anscheinend wirklich Leute sind, denen an den Nachrichten liegt. Und ja, ich meine, über die WAZ möchte ich mich so gar nicht mehr auslassen. Die fand ich schon immer merkwürdig. Also auch, was ich nicht verstehe, ist, dass diese große Gruppe es nicht schafft, für diese Region, keine Metropole, für das Ruhrgebiet eine ordentliche Berichterstattung zu machen. Mich wundert, dass es hier in NRW keine ordentliche landespolitische Berichterstattung gibt, die irgendwo hinten mal stattfindet. Es gab den Versuch mal vor 6, 7 Jahren oder 8 Jahren, Süddeutsche Zeitung, Lokalteil.
NRW-Teil, ja.
Ausgebremst von Neven Dumont und Watz-Gruppe. Mhm. Vertrieb gekündigt, die konnten ihre Zeitung nicht mehr unter das Volk bringen. Ich habe das mitbekommen. Ich habe von 6 Tagen die Woche, 2 Tage die Woche meine Zeitung überhaupt pünktlich bekommen. Mhm. Die haben auf einmal gesagt, das geht. Und das fand ich ein wunderschönes Experiment. Die haben gezeigt, Nordrhein-Westfalen, das waren glaube ich 6 bis 8 Seiten jeden Tag, die die produziert haben. 6 bis 8 Seiten. Von außen gekommen. Geht doch. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, warum man es nicht macht.
Bitte.
Entschuldigung, weil die Watz immer noch auf Kumpel Anton setzt. Also diese absolut irre Geschichte, die auch im Kabarett sich widerspiegelt. Wer oder was ist das Ruhrgebiet? Hey Leute, in den 60er Jahren habt ihr die Unis gegründet. In Dortmund und in Bochum und in Essen ist auch eine richtige Uni entstanden. Ja, okay, ist auch eine richtige Uni. Ist so eine Art Uni entstanden. Es sind nicht mehr nur die Kumpel Antons, die hier im Ruhrgebiet leben. Und trotzdem projiziert man das immer auf eine mögliche Leserschaft, ist mein Eindruck.
Über das Bild vom Ruhrgebiet und was 2010 mit diesem Bild vom Ruhrgebiet gemacht hat, sprechen wir gleich. Martin Kais zu Gast im Eldoradio Gesprächsstoff. Lass uns ein bisschen sprechen über Ruhr 2010.
Okay.
Das zurückliegende Kulturhauptstadtjahr. Wie war dieses Jahr für dich?
Das war für mich gar nicht wegen der Kulturhauptstadt, aber ein sehr aufregendes, kulturell wichtiges Jahr. Es hat sich unheimlich viel getan bei mir. Auch im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt, ja. Ich habe nicht so viel wahrgenommen. Also ich habe viel beobachtet, bin aber nicht bei so vielen Sachen gewesen, wie man vielleicht denkt. Also ich war nicht beim Day of Song und ich war auch nicht beim Stillleben.
Was hast du dir angeguckt? Was hast du mitbekommen? Es gab ja über 5000 Veranstaltungen, auch viele kleine Sachen, nicht so diese riesigen.
Local Heroes habe ich mitgestaltet, ein bisschen in Recklinghausen. Ich habe bei der Eröffnung am Rande mitgewirkt, am 9. Januar. Ich habe bei den Schachzeichen was gemacht und war dann natürlich bei Veranstaltungen, glaube ich, die so gelabelt waren. Ich nehme an, dass die Ruhrfestspiele auch gelabelt waren als Kulturhauptstadtveranstaltung. Ich finde grundsätzlich die Ruhr 2010, soll man sagen, nie 2010, um
ja,
nicht verwechselt zu werden.
Ja, da war Herr Pleitgen ja immer sehr drauf bedacht.
Stimmt, im Grimme-Institut war ich noch, bei der Filmreihe, da war ich 4 Tage hintereinander. Die haben ein richtig geiles Programm gefahren, also Ruhrgebietsfilme, hochkarätig besetzt mit Spitzensportlern, Politikern, tollen Filmemachern, war ein bisschen schwach besucht, aber eine geile Veranstaltung. Die wäre sicherlich ohne die Ruhr 2010 nicht möglich gewesen zum Beispiel. Also ich glaube, es gab viele kleine Sachen, die es nicht gegeben hätte, die vielleicht viel besser waren als diese Volksfestveranstaltung. Nichts dagegen ist in Ordnung. Also Kranger Chemist ist auch toll, aber da muss ich nicht hingehen. Mhm.
Was hat denn dieses Kulturhauptstadtjahr mit dem Ruhrgebiet gemacht? Es ist ja jetzt zum Ende des Jahres viel darüber geredet worden, welchen Effekt hatte das? Ja. Hat das Ganze für mehr Selbstbewusstsein im Ruhrgebiet gesorgt? Für ein besseres Image nach außen, innerhalb Deutschlands, im Ausland?
Mann, da gab es ja diese riesigen Befragungen vorab, dass von 80 Millionen Deutschen 74 Millionen sich fest vorgenommen haben, jetzt wegen der Kulturhauptstadt ins Ruhrgebiet zu kommen. Da habe ich mich damals schon drüber kaputt gelacht. Ich glaube auch den wachsenden Tourismuszahlen nicht. Das hat was damit zu tun, glaube ich, dass die Wirtschaft wieder gewachsen ist und dass in Essen die Zahlen gewachsen sind. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ThyssenKrupp die Zentrale wieder nach Essen verlegt hat und dadurch irgendwie auch eine Akademie. Ich weiß es nicht.
Wobei die ja bei diesen plus 12-14%, die gesagt wurden, immer dabei sagen, wir haben Geschäftsreisende rausgerechnet.
Ja, das kann man ja gar nicht. Aber andere Geschichte, die RTG, die Ruhr Tourismus GmbH, die hat mal früher, da haben sie auch mal einen Pannekopf-Orden nicht bekommen, eine Nominierung für bekommen. Die haben tatsächlich Werbung machen sollen fürs Ruhrgebiet, touristische, und haben dann eine Publikation gehabt, da haben sie Reisen verlost nach Hamburg. Ich schwör's dir, Reisen nach Hamburg konnte man gewinnen, wenn man sich bei der RTG informiert hat. Die haben auch Binnentouristen damals mitgezählt. Also alles, was von Duisburg nach Kastrop zur Oma fuhr, war schon ein Tourist bei denen. Mhm. Also mit Vorsicht genießen. Ich glaube, ganz enorm ist wirklich die Binnenwirkung. Also die Menschen, glaube ich, waren schon immer weiter als die Verwaltung. Haben sich schon, gibt es Umfragen von, haben sich schon immer als Ruri oder Ruhrgebietsmensch empfunden. Die Verwaltung ist anders. Und das ist das Problem, wissen wir alle. Das ist beim WDR mit seinen verschiedenen Landesstudios, der harte Grenzen zieht. Also ja, die Provinzialstraße ist Grenze zwischen Bochum und Dortmund. 50 Meter hinter der Provinzialstraße kann ein Massenmord mit pornografischen Elementen stattfinden. Das wird nicht gebracht in Bochum oder in Essen, Entschuldigung, da kommt die Lokalität her. Der Watz-Konzern ist geteilt, wir haben die Landschaftsverbände, wir haben die Regierungspräsidenten und. Alles ist geteilt. Der Mensch, glaube ich, empfindet es, gerade jüngere Menschen empfinden es anders, die sind mobil, die gehen abends halt eher ins Bermuda-Dreieck nach Bochum, als irgendwo in Dortmund in der trostlosen Innenstadt rumzusitzen. Die kommen natürlich in Scharen zum Geierabend und nutzen auch irgendwie Bochum total oder gehen in Essen irgendwo hin. Und ich glaube, das hat sich verstärkt. Also das Empfinden dafür, dass wir zusammen was machen müssen, auch unter den Leuten, die Kultur machen, hat sich das, glaube ich, verschärft.
Du hast aber vorhin bei den Knackpunkten gesagt, eine Metropole, die ja auch die Ruhr 2010 GmbH immer vor sich herträgt. Metropole Ruhr, das ist jetzt das, was wir sein wollen, was wir jetzt auch dann sind. Du hast gesagt, sind wir nicht.
Ach, ich kann das auch nicht mehr hören, diese polyzentrische Metropole. Ich glaube, wir sind keine Metropole. Ich war dieses Jahr auch mal 2 oder 3 Mal in Berlin und einmal war ich in Berlin, da war ich im Gropiusbau. Und im Gropiusbau gab es in der ersten Etage eine Ausstellung Frida Kahlo und im Erdgeschoss gab es eine von Olafur Eliasson. Ich bin nicht zu den Holzperlenkettenträgerinnen in die erste, ich bin in den Erdgeschoss gegangen. 2 super Ausstellungen im Gropiusbau zur gleichen Zeit, ohne dass man da irgendein Label hat, Kulturhauptstadt oder sonst irgendwas. Das ist Berliner Normalität. Dann war ich da und bin irgendwie nacheinander in Fußweite zum BE gegangen und zum Deutschen Schauspielhaus. Du kannst hochklassiges Theater fußläufig erreichen. Im Osten da. Und da kannst du auswählen, was du sehen willst. Das werden wir, so wie wir es versuchen, nie erreichen. Ich glaube, wir sind eine große Ansiedlung. uns fehlt der Kern. Das ist, ich sage dann gerne, das Ruhrgebiet ist wie der Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Na, Rilke.
Wow.
Rilke, ja.
UB40, Kingston Town.
Ja,
das erinnert an 1991.
91.
Da hast du in Kingston bei Radio Mona Radio gemacht.
Ja,
was hast du da gemacht?
Ich habe eine Quiz-Comedy-Talkshow gemacht. Crosstalk hieß die, mit einer Jamaikanerin zusammen. Also man muss erklären, es gab ein internationales Weltjugendgewerkschaftstreffen, ein paar tausend Teilnehmer, die fielen da ein. Die brauchten ein Radio auch aus Sicherheitsgründen. Das war Tornado-Zeit und wollten, dass die Leute informiert werden können. Das war ja die Analogzeit noch. Und da haben wir mit Jamaikanern und Spaniern und anderen zusammen einen Radiosender betrieben, 24 Stunden, sowas wie Eldoradio. Improvisiert. Wir haben
auf Deutsch, auf Englisch,
auf Englisch. Englisch.
Auf Englisch.
Und der Jamaikaner ist ein sehr liberaler Mensch. Der spricht selbst eine Variante des Standardenglisch. Und das habe ich dann auch gemacht. Das hat ihm gefallen.
Du hast deine Variante des Standardenglisch.
Ich habe meine, das haben die völlig toleriert. Also wir haben so eine Crosstalk. Zwei Nationen traten gegeneinander an. Österreich gegen Jamaika, Südkorea gegen USA, ich weiß nicht was alles. Und die mussten über die jeweils andere Nation Fragen beantworten, die völlig schwachsinnig waren. Also das haben auch alle mitgemacht. Das Tolle daran war, ich habe festgestellt, Humor funktioniert global. Irre. Also der Hang zur Selbstironie muss da sein. Und ich muss sagen, das ist eine subjektive Beobachtung. Die einzigen, die keinen Humor hatten, das waren die Österreicher.
Die da wollen wir jetzt kein Österreicher-Bashing machen.
Nein, die Österreicher, die da waren. Also jetzt, okay. Ich kenne ja nicht alle.
Ja.
Ansonsten war das eine super Veranstaltung. Und da haben wir halt 24 Stunden Radio gemacht und hatten natürlich auch Vorurteile über Jamaika. Hey, soon come, no problem, man. Und hatten die erste Erfahrung, wir Deutschen, das waren auch viele Liebhaber, das waren jetzt nicht ausgebildete Journalisten alle, kamen zum ersten Treffen eine Viertelstunde zu spät und dachten, ja, hey, no problem, soon come. Und die Jamaikanerinnen und Jamaikaner saßen alle im Carré, hatten ihren Block vor sich, den Bleistift daneben liegen und das Radiergummi im rechten Winkel darüber und starrten uns an und dachten, wir sind irre, wir waren ja Deutsche, ja, und kommen zu spät.
Das geht gar nicht.
Das geht gar nicht, aber es war eine unheimlich schöne Zeit.
Diese Leidenschaft Radio, du hast gesagt, Lieblingsmedium ist Radio.
Ich glaube, ja.
Und du hast deine liebste Arbeitsweise, habe ich gelesen, mal beschrieben mit Verwirrung als Erkenntnismethode. Bei Umfragen zum Beispiel, dass du die Leute dann eher verwirrst und dann guckst, was da so an spontanen Antworten kommt. Wie muss ich mir diese Arbeitsweise vorstellen?
Ja, wenn man immer die gleichen Fragen stellt, kriegt man immer die gleichen Antworten, sagen wir es mal so. Und wenn man es schafft, irgendwie ohne eine Blockade zu erzeugen, die Leute mal aus ihrem Trott rauszuholen, dann kommt man auch an schöne Antworten. Das schafft man auch natürlich. Ich würde dir auch alles sagen jetzt, weil ich dir jetzt vertraue. Würde ich jetzt alles dir erzählen, kannst du mir alles fragen, Kontostand, sexuelle Aktivitäten, was weiß ich, keine Ahnung.
Ja, wir senden ja vor 23 Uhr.
Ja, na ja, gut, meine sexuellen Handlungen lassen sich auch vor 23 Uhr senden. Nein, Quatsch. Also die gewohnten Bahnen mal zu verlassen, darum geht es mir dann eigentlich. Und da kriegt man ab und zu Sachen raus, glaube ich schon.
Warum ist Radio dein Lieblingsmedium?
Weil es auf der Produzentenseite so wahnsinnig einfach ist. Also ich habe ja noch mit Technikern gearbeitet, also gebaute, geschnittene Beiträge mit einem Techniker. Da gibt es mich, da gibt es einen Techniker und da gibt es einen Redakteur. Fernsehen, da habe ich mal Statistik geführt, da habe ich einen Beitrag beim Monitor gemacht. Da habe ich in den 10 Arbeitstagen, die ich da war, mit über 70 Menschen zusammengearbeitet, von denen ich über 60 vorher nicht kannte. Da musst du Anträge schreiben, da musst du Archivmaterial aus Hamburg von anderen Sendern bestellen. Du musst eine Drehgenehmigung holen, du musst eine Handkasse führen und ich weiß nicht was alles. Und da ist Radio wahnsinnig schön und direkt und es ist immer noch das Vergnügen, du musst nicht alles bebildern. Das ist ja manchmal, wenn man Fernsehen intensiv guckt, merkt man, da sind ja manchmal Bilder drunter gelegt, weil jemand textlos werden will. Die sind grausam, das typische Politiker-Interview, erstmal der Mann kommt rein, ne? Ja, dann natürlich. Rennt so einer so über den Gang, macht eine Tür auf und das ist dann Staatssekretär sowieso. Höllenbilder entstehen da teilweise. Und da ist Radio ein schönes, direktes Medium, was dich ja auch überall erreicht.
Das ist das Schöne am Radio, ja. In der Tat. Du hast für WDR 2 regelmäßig eine Zeit lang das Wort zum Samstag geschrieben.
Ja.
Und einer, der hat mal verhindert, dass es gesendet wurde. Nee. Der damalige HR-Sportchef Jürgen Emich.
Nee, Missverständnis. Gesendet wurde es, es durfte nicht im Internet auftauchen. Sonst tauchen die Berichte, die Texte immer im Internet auf, der nicht. Ich habe den einfach.
Was war da los damals?
Ja, ich habe
Jürgen Emich, muss man vielleicht sagen, sitzt inzwischen in Haft.
Noch?
Oder saß in Haft. Wegen krummer Geschäfte, verkaufte Veranstaltungen, hat halt da Privates mit Dienstlichem verbunden.
Also ich hab mich leicht suffisant über den Auftakt der Tour de France ausgelassen und dann auch über Jürgen Emichs Doktorarbeit, die ich habe, Grenzen und Möglichkeiten des investigativen Journalismus. Da habe ich mich kaputt gelacht, weil wer die Tour de France Berichterstattung kannte in der ARD, der hat ja immer nur gesehen, hey, wir kommen jetzt in die Champagne, da gibt es schöne Käse, hier gibt es das und das. Aber
man hat viel gelernt über Land und Leute.
Ja, aber nichts über Doping und über Skandale im Radsport. Ja. Das hat Jürgen Emich uns nie erzählt. Deshalb fand ich seine Doktorarbeit so lustig. Und das habe ich damals in diesem Glossenbeitrag, glaube ich, auch erwähnt.
Und das fand er nicht so lustig.
Das muss er dann irgendwie mit, da muss irgendjemand, ich meine, hört der WDR 2, ich glaube nicht, am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Also irgendjemand muss ihm das dann auch zugetragen haben. So, und dann erschien das nicht im Internet und ich erhielt den schönen Hinweis, ja, das sei alles toll, was ich mache, keine Zensur, meine ich so nicht. Aber ich müsse mich nicht immer über ARD-Kollegen auslassen.
Mhm.
So, das fand ich dann auch in Ordnung und habe mich natürlich kaputt gelacht, als der Typ ein halbes Jahr später oder ein Jahr später in den Knast ging oder zumindest die Staatsanwaltschaft vor der Tür stand. Habe ich mich gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Martin Kais zu Gast im Eldoradio Gesprächsstoff. Martin, du hast vor kurzem bei den Ruhrbaronen, einer Internetseite, einen Artikel veröffentlicht über deine Zeit im Kinder- bzw. im Jugendheim.
Ja.
Einen sehr persönlichen Artikel. Ja. Warum hast du den geschrieben?
Also ich wollte jetzt keine Ich-Erzähler-Geschichte da machen. Mir ging es um die Situation, es gibt gerade diese Entschädigung für Heimbewohner aus den 50er und 60er Jahren. Und ich wollte darauf hinweisen, dass ein Heim auch in den 70er Jahren, das nicht brutal war oder Kinder missbraucht hat, kein guter Aufenthaltsort ist für Kinder, weil da zwei Systeme oder Jugendliche, weil da zwei Systeme aneinander geraten, die nicht zusammenpassen. Also staatliche Verwaltung und Bedürfnisse von heranwachsenden Menschen nach emotionaler Nähe, Aufgehobenheit und so weiter, die passen einfach nicht zusammen. Und da habe ich doch eine Weile auch überlegt, ob ich das machen soll und habe das dann in der Ich-Form und mit eigenen Erlebnissen angereichert geschrieben, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Also nicht irgendwie von außen, sondern zu sagen, pass mal auf, ihr könnt mir das auch ruhig glauben, ich habe es erlebt. Wobei natürlich der Ich-Erzähler nie recht hat, sondern subjektiv ist. Da habe ich einfach das Subjektive als Methode eingebracht.
Wie wirkte sich denn dieses Zusammentreffen, dieses Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Bedürfnissen konkret aus? Gib mal ein paar Beispiele.
Ja, Beispiele sind zum Beispiel, dass man keine Mädels, also Jungs auch nicht, oder Jungs hätte man wahrscheinlich mitbringen dürfen, das wäre denen gar nicht aufgefallen, also keine Mädels mitbringen durfte da in dieses Heim, weil das irgendwie, dann hat der Erzieher Angst gehabt, dass er nachher den Unterhalt bezahlen muss oder was kriegen die da, irgendwie Stress kriegen. Man wurde verwaltet, man wurde versorgt und gepampert, also es ging darum, dass der Laden ordentlich läuft, was dazu geführt hat, dass die Jungs, die da, das war ein reines Jungenwohnheim, nicht gelernt haben, ihre Zähne zu, in der Zähneputzen gerade noch, aber die mussten kein Klo sauber machen, die mussten keine Wäsche waschen, die mussten keine Wurst nach Reste nach dem Essen wieder in den Kühlschrank packen oder sonst irgendwas, weil das dem Heim zu viel Stress war. Lieber, das macht ein Personal, dann ist das ordentlich, zack, Tür zu, alles klar. Ich habe da dieses Beispiel da gegeben vom Geburtstag. Also Geburtstag war nicht vorgesehen in den Sozialhilferichtlinien. Also gab es auch keine Geschenke. Und dann habe ich irgendwie da mal Stress gemacht, gar nicht meinetwegen, so dass es da mal was gibt. Und dann hat man irgendwie den Lieferanten für Brot und Gebäckwaren dazu genötigt, irgendeinen Scheißkuchen da irgendwie mitzuliefern. Das hat man aber auch gleich wieder oft vergessen. Und dann musste der arme Kerl, der dann gerade Geburtstag hat, also so anspruchsberechtigt war, sagen, hey, was ist mit meinem Kuchen? Und sowas finde ich demütigend. Mhm. Und das fand ich insgesamt sehr demütigend.
Was sich so durchzog durch den Artikel, fand ich, war so ein Grundton, ein bisschen auch von deiner Aufmüpfigkeit, von deinem sich einsetzen für Gerechtigkeit, sich einsetzen gegen Ungerechtigkeit. Ja. Ist das sowas, was dir eigen ist?
Ja. Also auf jeden Fall, also so eine Grundgerechtigkeit soll sein. Das ist auch die Frage, was soll Politik? Und deshalb werde ich auch wahrscheinlich in meinem Leben kein Liberaler mehr werden, die ja den Staat abschaffen und zurückfahren wollen. Nee, also der
Staat. Wobei ja liberal durchaus mehr sein kann als nur Staat abschaffen. Ne? Also liberal kann ja auch eine ganz besondere Form des Denkens sein und damit dann.
Ja, ich bin alt genug, um auch noch sozialliberal mich erinnern zu können. Aber ich glaube, Moment, das war die Frage, war, ich bin immer dafür. Also ich kann es persönlich nicht haben. Rein persönlich kann es nicht haben, wenn irgendjemand mir Vorschriften macht oder mir reinredet und mir erzählen will, wie es geht, der dazu kein Anrecht hat. Also wenn jetzt natürlich irgendein Polizist sagt, hey, das war jetzt aber rot, sage ich, okay, können wir drüber reden oder auch nicht. Aber so Bevormundung und Machtübernahmen, das kann ich nicht haben. Das kann ich, glaube ich, auch im privaten Bereich nicht haben. Also das mag ich nicht. Und ich glaube, dass Politik, wenn sie sinnvoll sein soll, natürlich sich für schwache, potenziell Benachteiligte einsetzen soll, weil jemand, der 150.000 Euro im Jahr verdient, braucht den Staat nicht. In der Tat, der will vielleicht noch seinen Autobahnanschluss irgendwie, dass er von Hand gefegt wird oder sowas, kann man drüber reden. Aber dieses Basale, also das muss da sein. Und darum geht es auch in so einem total reichen Staat, in dem wir leben.
Wieso warst du damals in dem Heim? Wie kam das?
Das war, oh Gott, ja, das war, meine Mutter war sehr früh gestorben, da war ich 2. Auch eine Sache, die im Kabarettisten dann oder mir jetzt nicht immer angesehen wird. Meine Mutter ist gestorben an einem selbst vorgenommenen Schwangerschaftsabbruchsversuch. Also richtig elendig, das kann man sich heutzutage vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Und seither glaube ich schon, dass ich auch so, was sich jetzt blöd anhört, ich will mir auch nicht anmaßen, schon für Frauenrechte Verständnis habe, um es mal so zu sagen. Und Vater überfordert, ein Alkoholiker und brutal und scheiße, und dann bin ich halt mit 15 da geflohen von zu Hause, weil es keine Alternative gab. Also es gab keine Verwandten, die mich aufnahmen, und die Möglichkeit, dass man so Wohngruppen hat, wo jede Woche mal ein Sozialarbeiter vorbeikommt, die gab es damals auch noch nicht. Und dann bin ich in so ein richtig Scheißheim, also so Tür an Tür, 20 Jungs, alle mit Vorschaden in der Regel, reingekommen und habe da so meine 4 Jahre, also 3 Jahre in dem einen und ein Jahr noch im anderen Heim verbracht.
Was hast du in der Zeit mitgenommen für dich? Inwiefern hat dich diese Zeit geprägt?
Mich hat das geprägt, dass es ganz grundsätzliche Probleme gibt. Also dass der Kampf ums Überleben irgendwie manchmal richtig hart ist. Also ums psychische, auch ums physische Überleben. Und dass viele Probleme, die andere hatten, ich war immerhin auf dem Gymnasium, das hat ja dieses Heim auch völlig durcheinander gebracht, weil man da in der Regel Hauptschule war oder dann schon Berufsschule, wenn man es geschafft hat, einen Job zu bekommen oder Berufsvorbereitungsjahr, parken irgendwo, damit du nicht auffällst. Da habe ich festgestellt, die fundamentalen Probleme sind andere als die Frage, fahre ich jetzt irgendwie mit den Eltern in Urlaub oder mache ich doch Interrail? Und das ist geblieben, also so, dass diese Luxusprobleme mich nicht so sehr wirklich berühren.
Wenn man sich diesen Artikel durchliest auf ruhrbarone.de, dann ist, selbst bei diesem Thema, hatte ich den Eindruck, deine Sprache durchzogen von so einem leichten, ironischen, leicht zynischen Unterton. Wenn du dann zum Beispiel von einem putzigen Heimkindertreffen sprichst, geht's nicht ohne?
Nee, das ist klar. Das ist eine Frage, da bin ich jetzt mal. Natürlich ist das auch eine Quelle des Humors, ja, Überlebensstrategie. Ich würde jetzt nicht sagen, jüdischer Humor ist auch so. Muss man überlegen. Aber dieses Fremdsein, ich glaube, dieses Fremdsein, und ich bin auch nie wirklich irgendwo zu Hause, bin immer ein bisschen fremd und distanziere mich dann, glaube ich, durch den Humor nochmal zusätzlich. Weil, das ist eine sehr biografische Frage. Weil da zu sein, drin zu sein, aufgenommen zu sein, ein sehr seltenes Gefühl ist. Und vielleicht, weil ich Angst habe, dass ich da irgendwo zurückgewiesen, enttäuscht oder sonst was werde, sorge ich lieber selbst dafür, dass die Distanz ironisch erhalten bleibt. Natürlich tut es auch nicht so weh, wenn man über ein Heim schreibt, ironisch, zynisch, weiß ich nicht, kann sein, dann tut es nicht so weh, wenn man da drüber noch versucht zu lachen, weil es gibt ja die Theorie des befreienden Lachens. Sachen, über die ich lachen kann, die haben keine Macht mehr über mich.
Radio hier mit dem Gesprächsstoff und Martin Kais, dem Steiger vom Geierabend. Ja. Wir haben eben angekündigt, dass es noch Karten zu gewinnen gibt für unsere Hörer.
Hab ich gemacht, ne? Hast du gemacht? Ich bin da sehr, sehr leichtsinnig, aber gerne leichtsinnig.
Mensch, vielleicht gibt es ja unter den Hörern auch welche wie ich, die zugegebenermaßen echt den Geierabend noch nie live gesehen haben.
Darf ich dazu was sagen?
Bitte, immer.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Eldoradio, die ihr denn jünger und cool und fresh und ich weiß nicht, was alles seid, Geierabend ist zwar Karneval, aber tut gar nicht weh. Also ist nicht so schlimm, wie man denkt. Kann man hinkommen, auch ohne Pappnase und mit mehr als 40 IQ. Durfte ich die Werbung jetzt machen?
Das durftest du machen. Gut. Das durftest du machen, absolut. Jetzt können die Hörer bei uns ja in der Tat Karten gewinnen. Mhm. Durch eine kurze Mail an info@eldoradio.de. Und da sollten sie dann eine Frage beantworten. Diese Frage haben wir uns gerade überlegt. Möchtest du sie stellen oder soll ich sie stellen?
Jetzt machen Sie das mal. Sie sind Profi, Herr Beißenherz.
Ich wüsste gerne von euch, wie heißt der Dortmunder Ruhrgebietskarneval? Und wer das weiß, wie der Dortmunder Ruhrgebietskarneval heißt, der kann dann Karten gewinnen für den Geierabend. Mail an info@eldoradio.de. War richtig, oder?
Ja, das ist aber erst ab Bachelor. Vorher schafft man diese Frage nicht.
Ja, vielleicht auch nur mit Master.
Haben wir jetzt noch Tschüss.
Ausreden. Oh.
Es geht sofort weiter. Wäre super, wenn du das Mikrofon wieder aufsetzt, denn...
Ich bin ein Laie.
Jetzt halte ich die Klappe. Ja, das Rotlicht ist ja auch ein bisschen versteckt.
Nee, nee,
das kann man
ich
so schlecht
gesehen.
Sehen, dass das
ich
normal
laber,
ist.
Ja.
Ausreden heißt die letzte Rubrik im Gesprächsstoff. Da möchte ich jetzt nicht deine schönsten Ausreden für irgendwelche Dinge hören, die nicht so,
so
geklappt
lügen.
Haben. Ich möchte jetzt einfach dir die Möglichkeit geben, all das zu sagen, was du unbedingt noch loswerden willst, was dir jetzt noch auf der Seele liegt, was dir zu kurz gekommen ist, was ich dich noch nicht gefragt habe. Sprich, ich bin still, das Mikrofon ist offen und du kannst ausreden.
Meine Scheiße, nee, also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, hier gut zu leben, sich zu informieren, Sachen zu machen. Die Leute sollen Sachen machen. Die Leute sollen nicht nur meine Sachen konsumieren, also zum Geierabend gehen und Ruhrbarone lesen oder sonst irgendwas oder den Vorwärts abonnieren, wo ich jetzt auch schreibe. Leute, macht was, kommt aus so Pushen, macht eure Scheiße und macht sie gut. Das ist mir total wichtig. Wir haben gerade den Sebastian 23 hier im Radio gehabt, einen tollen Typen. Den habe ich nicht gefördert, habe ich kennengelernt und sehe, der geht nach vorne unheimlich gut. Ich arbeite unheimlich gerne mit jungen Menschen zusammen, die irgendwas vorhaben und machen und tun. Und ich hoffe, ja, das Ruhrgebiet wird nur, wenn ihr was macht.
Ein Plädoyer fürs Ruhrgebiet.
Auf jeden Fall für die Leute, die das machen. Also ich liebe es. Und alles Gute diesem Radio. Ich mag ja solche kleinen Radios, nicht einschleimend. Ich mag solche Radios wie Eldoradio. Ich komme vom Bürgerfunk, habe ich auch gemacht. Und ich finde diese Campus-Radios ziemlich toll. Das klang so negativ. Ich finde die wirklich toll.
Du,
ich finde die wirklich toll. Ich finde das, ey, macht das, haut raus. Blockt, sendet, verbreitet euch, vermehrt euch. Seid happy.
Und wenn ihr euch beim Geierabend vermehren wollt, dann beantwortet die Frage, wie heißt der Dortmunder Ruhrgebietskarneval und schickt die Antwort an info@eldoradio.de und gewinnt da Karten für der Steiger vom Geierabend. Der war heute bei uns, der Journalist, Kabarettist, das Multitalent Martin Kais.
Talent in meinem Alter ist eine ganz, ganz gefährliche
Talent
Bezeichnung.
Talent ist absolut nicht negativ gemeint, sondern der Multikönner.
Wow.
Machen wir Multikönner draus. Martin Kais, ganz herzlichen Dank,
ja, danke
für den Besuch hier im Studio und vielleicht ja irgendwann wieder. Und an euch da draußen. An den
Ach so, ja, ja. Ich übernehme den Laden dann jetzt.
Um Gottes
Als
Willen.
Als Multikönner.
Stimmt, vorher machen wir lieber Schluss. Ich bin Christian Weisenherz. Lichen Dank fürs Zuhören und euch einen schönen Abend. Tschüss.
Alle, Truff, 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 Truff.